Wie entsteht digitale Medizin, die Patientinnen und Patienten wirklich hilft und dabei international skaliert? In dieser Folge spreche ich mit Frau Dr. Sophia Neisinger. Sie ist Ärztin und Digital Health Forscherin und Wissenschaftlerin an der Charité in Berlin. Wir sprechen über zwei Tools, die direkt aus dem Klinikalltag heraus entwickelt wurden. Hello Professor, eine Plattform für videobasierte Patientenschulung, und die internationale Cruise-App für Menschen mit chronischer Urtikaria. Du erfährst, wie man fundierte Gesundheitsinformationen digital bereitstellt, wie ärztliche getragene Apps weltweit wirken können und worauf es ankommt, wenn du selbst digitale Lösungen entwickeln willst. Ja, und damit willkommen bei Docs Digital, dem Podcast und auch Videocast für digitale Medizin mit Praxisbezug. Mein Name ist Alexandra Wittmer, ich bin Fachärztin für Neurologie, ärztliche Psychotherapeutin und mit einiger Erfahrung aus der Klinikpraxis und dem Digital Health Sektor. Und hier spreche ich mit Kolleginnen und Kollegen, Gründerinnen und Gründern und Experten über digitale Lösungen, die medizinisch wirklich sinnvoll sind und im Versorgungsalltag helfen. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Frau Dr. Sophia Neisinger bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Sophia.
Vielen Dank für die Einladung, Alexandra. Ich freue mich auch sehr.
Wir haben uns vor kurzem auf dem Tagesspiegel und TK-Forum in Berlin gesehen und du bist mit deiner unfassbaren, motivierenden, resoluten und auch sehr positiv und zukunftsbejahenden Art mir sofort aufgefallen und da bist du im Panel total herausgestochen und dachte so, boah, Sophia muss ich unbedingt zu mir einladen. Wer bist du und was machst du?
Ja, danke für die so nette Intro erstmal. Genau, Sophia Neisinger, ich bin Ärztin, ich arbeite an einer Uniklinik, mache da ganz viel Forschung so im Bereich Digital Health tatsächlich. Das heißt, wir bauen selber digitale Produkte für unsere Patienten und probieren die dann auch direkt aus, ja, ob es da überhaupt einen Nutzen gibt für die Patienten und Patientinnen. Und unabhängig davon war ich schon immer ein bisschen unternehmerisch unterwegs, habe, glaube ich, nach dem Abitur mein erstes Startup gegründet. Da habe ich mal so Saunahandtücher tatsächlich verkauft, meine erste Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet. So fing das alles an, ein bisschen motiviert durch meinen Bruder, der Unternehmer ist. Okay. Und ja, genau. Und mittlerweile ist daraus dann auch mal ein Startup im Gesundheitsbereich entstanden. Und genau, so viel erstmal zu mir.
Und warum ist es dann Medizin geworden und nicht gleich Unternehmertum?
Das war schon vorher klar, Medizin, bevor ich so die Lust am Unternehmertum tatsächlich bekommen habe. Und man konnte das dann ein bisschen damit verbinden, genau.
Es gibt hier mal, das ist jetzt keine geplante Frage, es fällt mir jetzt so ein, es gibt hier mal von einigen so die Vorurteile, ja entweder man ist Arzt oder man ist Unternehmer. Wie kann man irgendwie beides sein? Was ist deine Meinung dazu?
Man kann absolut beides sein. Es gibt aber tatsächlich relativ wenige Ärzte, die auch Unternehmer sind, aber wenn sie es dann sind das ganz tolle Unternehmer, muss ich sagen, die ich kenne. Und ja, viele trauen sich nicht, weil man natürlich gerade im Medizinstudium immer so unterrichtet wird, man muss immer ganz vorsichtig sein, das weißt du selber, in allem, was man macht. Ja, und das ist ja genau das Gegenteil vom Unternehmertum. Da muss man sich einfach trauen, ganz viele Risiken eingehen. Und deshalb, glaube ich, gibt es noch relativ wenige Ärzte, die unternehmerisch tätig sind, was ich total schade finde. Aber ja, ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Also ich sehe immer mehr junge Kollegen, die da auch Lust drauf haben.
Ja. Ja, also kann ich komplett unterstreichen. Also wenn ich mir überlege, wie ich noch so vor 10 Jahren, da habe ich schon so die ersten Anwandlungen gehabt, auch mal irgendwelche anderen Sachen zu machen. Und ich echt wirklich richtig Angst vor der Ärztekammer hatte. Ja, so, ja, oh Gott, was absolut können die mir alles? Kriege ich jetzt irgendeine Klage an den Hals gehetzt? Und dann jetzt gibt's ja dieses Heilmittelwerbegesetz und was darf ich tun und was darf ich nicht? Und dann muss es alles evidenzbasiert sein und was kann man alles für Fehler machen? Das hat mich echt lange geblockt. Und so langsam lege ich es ab. Wird auch Zeit. Aber was hast du jetzt gemacht? Also was hast du gegründet und welches medizinische Startup habt ihr? Was bietet ihr an?
Ja, unser Startup heißt Hello Professor und das ist auch das Produkt. Ja, man sozusagen spricht mit dem Professor, mit dem Experten von einer Erkrankung und das Ziel ist eigentlich, dass unsere Patienten besser aufgeklärt sind. Wir haben halt im Durchschnitt nur unsere 7 Minuten mit unseren Patienten und da wollen wir einfach ein bisschen mehr mehr schaffen. Und wir haben uns gedacht, wir haben so tolle Professoren, Experten in Deutschland, aber es ist so schade, dass die eben nur mit ihren Patienten, die in der Sprechstunde kommen, reden können. Und wir wollen das Wissen weitergeben an jeden Patienten, auch an die auf dem Land, die keinen Zugang zu einer Uniklinik haben. Und haben dann gesagt, gut, das drehen wir als digitale Patientenschulung ab, für jede Indikation. Wir haben da in der Dermatologie gestartet, weil das eben mein Fachbereich ist. Und ja, haben dann diese Plattform eben aufgebaut. Kann man einfach helleprofessor.de schauen und schon immer mehr Indikationen abbilden. Und die Resonanz ist super tatsächlich. Aktuell ist es noch eine Selbstzahlerleistung. Aber das Ziel ist natürlich, dass die Krankenkassen das dann irgendwann mal übernehmen. Und wenn du die Diagnose bekommst, Diabetes, dass du nach Hause gehst und dann direkt in deiner Krankenkassen-App den Zugang zum Kurs bekommst von uns. Das ist so ein bisschen die Vision dahinter.
Okay, also das heißt, welche Indikation deckt ihr jetzt gerade ab?
Muss ich mal kurz überlegen. Also wir haben Urtikaria, das ist meine Lieblingserkrankung. Damit haben wir gestartet. Da kam auch die Idee tatsächlich aus der Sprechstunde her. Und dann Schuppenflechte, Psoriasis, Kinderwunsch haben wir jetzt als ganz neuer Untermarkt tatsächlich auf die Plattform gemacht, haben gesagt, da, das ist ein bisschen emotionales Thema, da machen wir eine eigene Brand raus, das nennt sich Future Mom Club, ist gerade ganz neu gestartet und sind jetzt gerade an der Schulung noch in einem wieder ganz anderen Fachbereich, chronische entzündliche Darmerkrankungen dran. Und wir haben so ein bisschen geschaut, wo ist der Need einfach gerade am größten, ja, für so eine Schulung, und da sind wir dann reingegangen und das macht unheimlich Spaß am Anfang. Wenn man Professoren anfragt, dann ist schon manchmal so, das kenne ich noch nicht. Aber tatsächlich, wenn die dann beim Dreh sind, dann finden die das so cool. Und wenn dann das Produkt auch online ist und man denen dann diesen Kurs zeigt, dann da ist auch so ein Stolz dahinter. Also das ist richtig, richtig schön zu sehen, ja.
Okay, also es sind Kurse, das sind Videokurse für Patienten. Genau. Wie lang ist so ein Video und ein Kurs besteht aus wie vielen Videos im Schnitt?
Kommt ein bisschen auf die Erkrankung an, aber insgesamt, wenn man sich alles nacheinander anschaut, sind das meist so 2-3 Stunden. Die Videos sind aber kurz, so 10 Minuten, dass man sich schön am Abend vielleicht mal 1-2 anschaut. Ja, das ist auch alles in Patientensprache, also wirklich simpel erklärt, ja, dass man jetzt nicht denkt, oh, jetzt muss ich mir was Kompliziertes am Abend dann noch anschauen. Genau, aber kurz und knackig, und man kann immer wieder online gehen, sich nur eins anschauen und dann weitermachen. Bekommt ab und an mal eine Erinnerung per E-Mail, damit man auch dranbleibt, und so ist das Konzept aufgebaut.
Wie finden die Patienten euch? Also macht ihr sozusagen B2C oder B2B oder beides?
Beides. Also entweder über die Kollegen selber, das ist aber natürlich relativ schwierig, weil du hast gesagt, Heilmittelwerbegesetz. Was darf ich denn jetzt dem Patienten empfehlen? Ja, das ist ziemlich schwierig, aber tatsächlich über Meta-Werbung, ja, über Facebook, Instagram, wo wir einfach Teile von dem Kurs einfach auch zeigen, warum. Weil sowas gab es ja noch nicht. Ja, man muss auch unsere Patienten erst ein bisschen schulen, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist, weil Patienten, naja, die gucken sich Videos auf Social Media an, in Facebook-Gruppen unterhalten die sich, aber es gibt halt nicht die eine Plattform, wo man weiß, das sind wissenschaftlich fundiertes Wissen, und es ist auch richtig, was da erzählt wird.
Klar, zumal die ja auf Social Media häufig überhaupt nicht mehr unterscheiden können, was hat welche Qualität. Ne? Umso wichtiger finde ich es auch, mal wieder dafür zu sprechen, dass auch offizielle Stellen, die Universitäten sich auf diesen Plattformen zeigen und nicht nur irgendwelche selbsternannten Influencer irgendwelche Videos da drehen und sagen, das ist jetzt das Neueste und da Falschinformationen. Also ich weiß jetzt zum Thema Menopause gibt es so viele Falschinformationen und Hormontherapie und all solchen Sachen in die Welt setzen und da so ein bisschen über den Schatten springen und uns auch lassen, solche Dinge zu produzieren und verbreiten zu dürfen. Ich glaube, da muss noch einiges passieren, oder?
Absolut. Aber es ist total lustig, dass du es sagst, weil wir haben uns vor 2 Wochen, Professor Metz, ein Kollege von mir und ich, haben uns zusammengesetzt und haben genauso über Social Media geredet und haben gesagt, es wäre eigentlich ganz gut, nur so einen Button zu haben vielleicht, der zeigt, hey, das ist irgendwie fundiertes Wissen. Und dann haben wir gesagt, naja gut, im Allergobereich gibt es irgendwie noch, Allergiebereich gibt es keinen einzigen Influencer. Und dann habe ich es als Challenge genommen tatsächlich. Und du glaubst es nicht, habe es letzte Woche gestartet.
Oh, das müssen wir unbedingt verlinken.
Genau, allergie.talk auf den bekannten Plattformen. Und haben gesagt, dann müssen wir es halt selber versuchen, ne, damit die richtigen Informationen nach draußen gehen. Und
ja, das finde ich richtig, richtig.
Bin ich auch Influencer.
Oh, wow. Ich werde, das muss ich mir geben. Das werde ich natürlich auch verlinken und dir auch
Das ist lieb.
folgen. Genau, um Patienten richtige Informationen zu geben. Ich weiß, dass es auf YouTube die Möglichkeit gibt, so eine Art YouTube-Health-Button oder sowas zu bekommen, ne, wo zertifizierte Videos oder Kanäle möglich
Ah,
sind. Ich weiß
spannend.
gar nicht. Ja, doch,
Wusste ich
das
gar nicht.
gibt es. Doch, muss ich mal raussuchen. Das ist möglich. Habe ich aber auch noch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie sehr das angenommen wird. Nun gut, also ihr geht über den Weg direkt an die Patienten ran und eventuell auch über die Kollegen. Was glaubst du, wird sich langfristig auszahlen? Was wird
Direkt an
mehr
den
bringen?
Patienten.
Direkt an den Patienten. Dann braucht uns Ärzte ja gar nicht mehr, oder?
Doch, absolut. Wir können. Doch, wir brauchen uns tatsächlich doch noch. Das wird nicht dran vorbeigehen. Wir haben gerade selber auch ein bisschen so rumgespielt mit Spracherkennungssoftwares, ne, in der Sprechstunde,
Ja.
die direkt dann mitschreiben und so. Aber man merkt natürlich, die AI kann nicht zwischen den Zeilen lesen, was der Patient einem gerade vielleicht nicht sagen will oder nicht sagt, weil der Partner im Raum sitzt und so weiter. Das kann die AI nicht und da braucht es uns dann doch noch.
Ja, das denke ich auch. Und ich meine, die sind ja auch noch in der Entwicklung. Und ich finde auch, dass sie schon ein Stückchen abnehmen, also schon ganz schön viel Arbeit abnehmen. Aber dass es natürlich uns da immer als Entscheider am Ende auf alle Fälle noch braucht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, es ist so, dass die Patienten sozusagen auf Helle Professor sich da selbst einloggen können und gucken. Evaluiert ihr das mit und hast du schon Unterschiede festgestellt zwischen den Patienten, die sozusagen gebrieft oder Kurspatienten versus den Patienten, die nicht vorinformiert sind? Und gibst du das allen oder empfiehlst du allen Neupatienten das? Also sozusagen, hallo, Sie sind neu bei mir, gucken sich das an, wenn Sie das nächste Mal wiederkommen, haben Sie, was weiß ich, die ersten zwei Videos gesehen?
Ja, empfehlen traue ich mich tatsächlich nicht aufgrund unserer
Ja,
Gesetzeslage. Ja, ich habe einen
ja.
anderen Arbeitgeber. Das wäre sicherlich in den USA was ganz anderes, obwohl ich weiß, dass es sinnvoll ist. Ja, genau, deswegen so rum mache ich es tatsächlich nicht. Aber ich habe es schon gehabt, dass ein Patient kam und meinte, ach, ich kenne Sie doch aus dem Helle Professor-Kurs, ja, weil ich bin zwar keine Professorin, aber einen Teil habe ich mit den Kollegen eben zusammengedreht und das war richtig toll. Und die Patientin war auch wahnsinnig gut aufgeklärt. Und da macht dieses Konzept Shared Decision Making auch wirklich Sinn, wenn ein Patient wirklich aufgeklärt ist, ja. Und das war wirklich schön. Und validieren, wir starten gerade tatsächlich eine richtige Studie an der Charité, wo Patienten den Kurs bekommen, wo wir vorschauen, wie der Wissensstand ist und danach schauen, wie der Wissensstand ist. War das vielleicht ein bisschen zu kompliziert oder war es genau richtig, ja? Und hat das auch die Patienten beeinflusst, dass sie vielleicht, die sind ja nicht alle am Expertenzentrum angebunden, ja, dass sie vielleicht doch mit ihrem Hausarzt, der sie therapiert, sagen, hey, ich habe gehört, da gibt es noch was Besseres, ja, als vielleicht nur die Cortisontabletten, die auch gar nicht indiziert sind bei der Erkrankung. Und das ist so ein bisschen das Ziel. Und das starten wir jetzt mit 120 Patienten in einer Pilotstudie, die tatsächlich nächste Woche losgeht. Und da bin ich dann ganz gespannt auf die Ergebnisse.
Was ist denn so die Parameter, die Outcomes, die ihr misst? Was am Ende, was wollt ihr nachweisen?
Ja, es sind tatsächlich, es gibt da validierte Fragebögen schon zum tatsächlich Umgang mit der Gesundheit. Und da wird ein bisschen geschaut, wie sicher sind die Patienten damit? Ja, also wie sicher fühlen sie sich im Umgang mit der Erkrankung? Dann gibt es so ein paar generelle Parameter, wie die Patienten ihre Erkrankung unter Kontrolle haben. Also hilft vielleicht auch das Wissen darüber, dass dann doch irgendwie Lebensqualität verbessert wird, weil sie wissen, das ist nichts Schlimmes, das kann ich nicht vererben an meine Kinder, ja, bei manchen Indikationen. Und das sind so ein bisschen die Outcomes, aber auch wir haben auch Module für den Partner, ja, also so die Einbindung der Familie in die chronische Erkrankung, die über Jahrzehnte verläuft, ja, damit der dann auch mal versteht, warum ich da ständig zum Arzt gehen muss. Und genau, das sind ein bisschen die Parameter, die wir messen und sind da gespannt, ja.
Das ist ein Thema, was du da ansprichst. Also habe ich schon häufiger darüber nachgedacht, was ja überall unfassbar stiefmütterlich behandelt wird. Das Umfeld des Patienten und natürlich der Einfluss auf das, ja, das Umfeld, also Familie, Partner, Kinder und so weiter, die natürlich auch einen Einfluss darauf haben, wie die Erkrankung weiterverläuft. Im psychotherapeutischen Bereich wird schon ein bisschen mehr drauf geguckt, aber bei allen anderen Erkrankungen ist das eher noch
Gar nicht.
so gar kein Thema, ne? Also, Das lohnt sich eigentlich dann nochmal eine separate Folge zu machen. Und ich glaube, da gibt es auch noch interessante Geschäftsmodelle, die man dazu entwickeln könnte. Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Wo holst du dir dieses, also was fasziniert dich an dieser digitalen Medizin? Ich meine, klar, dein Bruder ist Unternehmer, aber das ist ja jetzt nicht so jedem in die Wiege gelegt. Woher kommt das? Also, bringst du jetzt alles selbst bei? Hast du, was inspiriert dich da?
Ja, so ganz weiß ich auch nicht, wie ich da so reingerutscht bin, aber ich glaube, was mich inspiriert ist, man kann doch recht einfach heutzutage Tools selber bauen, ja, auch als Nicht-ITler, ja, dann gibt's ja so viele Hilfestellungen online und dann hat man das Tool, ja, und ein neues Medikament kann ich nicht mal eben im Labor entwickeln, ja, das und das kann ich aber machen und das kann ich dann auch dem Patienten geben und gucken, ob es funktioniert und diese schnelle, also dass man schnell irgendein Tool bauen kann für die Patienten, das, ich glaube, das ist das, was mich inspiriert. Ich bin immer jemand, der schnell gerne was umsetzt und das kann ich damit machen. Und es ist natürlich auch ein In-Thema, das heißt, da ist ein bisschen Geld im Markt, ja, von jedem, sei es Investoren, sei es Pharma. Das heißt, da kriegt man schnell Unterstützung von außen, ja, kann das Ganze ein bisschen internationaler direkt aufziehen, wie zum Beispiel mit unserer App. Und das ist schon richtig cool.
Zur App. Kommen wir jetzt mal. Was macht die App? Was habt ihr da gemacht?
Genau, also wieder meine Lieblingserkrankung, Urtikaria. Mhm. Da gab es mal eine Studie, die gezeigt haben, Patienten hätten gerne eine App, um ihre Erkrankung zu monitoren. Muss ich vorstellen, bei der Erkrankung kriegt man Quaddeln und Schwellungen ganz spontan. Ja, manchmal morgens, manchmal abends, alle 2-3 Tage, ganz unterschiedlich, auch chronisch eben. Und dann haben Patienten gesagt, sie hätten gerne eine App. Das war eine internationale Studie mit vielen, vielen Ländern und vielen Patienten. Und dann hat mein Chef, Professor Markus Maurer, gesagt, ja, machen wir das halt einfach. Und zu der Zeit bin ich bei ihm ans Institut gekommen und hatte eben schon immer diese bisschen Passion und habe gesagt, dann setzen wir es schnell um. Und die Kombination war dann, okay, dann machen wir das. Und die App nennt sich Cruise, ist für chronische Urtikaria-Patienten kostenlos, wird auch immer kostenlos bleiben. Und wir sind jetzt in 38 Ländern weltweit in 23 Sprachen verfügbar, haben diese Woche unsere magische 20.000 Nutzergrenze, nämlich also gerade übersprungen. Und das ist absolut genial. Das ist nur von Ärzten für Patienten und wird auch international nur von Ärzten promoted. Das heißt, beispielsweise in Ecuador haben wir dann Kollegen über unser Netzwerk gefunden, die gesagt haben, hey, das finden Sie auch cool. Sie haben auch Urtikaria-Patienten. Sie machen mit. Und dann haben wir dem ganzen Namen gegeben und in jedem Land gibt es einen Kollegen, den nennen wir Cruise Champion. Ja, und der hat da letztendlich nichts jetzt kein finanzielles irgendwas, was er davon hat. Ja, aber der ist halt dabei, ist auch auf den Publikationen dann natürlich mit drauf, weil wir haben natürlich dann Big Data endlich, was wir auch publizieren. Also super spannend. Aber das ist schon cool, weil ich glaube, es gibt keine andere App, die von Ärzten gemacht ist und auch nur von Ärzten promoted ist. Also es ist nicht, dass wir über Marketing an Patienten gehen, ja, sondern die Ärzte empfehlen das den anderen Kollegen auf den Konferenzen und die gehen dann an den Patienten dran in der Sprechstunde.
Was macht die App denn genau? Also so ganz genau kann ich es mir nicht vorstellen. Dann fotografieren die Patienten ihre Urtikaria und dann?
Genau das. Und dann kriegen sie ein paar Fragen. Hatten sie heute Quaddeln? Hatten sie Juckreiz? Hatten sie Schwellungen, ja, und das wird dann bei uns im Backend tatsächlich umgewandelt in so Scores, die schon validiert sind, ja. Das ist ganz wichtig bei der Erkrankung auch, wenn man mit der Krankenkasse spricht. Wir haben nämlich teure Biologika-Medikamente für die Patienten. Manchmal muss es höher dosiert werden, da muss man einen Antrag stellen und das machen wir ganz leicht mit den Daten aus der App, wo ich sage, hey, ich habe das letzten Monate bei der Patient so schlecht kontrolliert, ja, mit seinen Scores. Den Report, den kann ich der Patient dem Arzt ganz einfach schicken per E-Mail über die App und dann habe ich für die Krankenkasse was in der Hand und tue das immer in die Akte ablegen. Also jeder Patient, der zu uns kommt am Tag vorher, schickt dann unsere Anmeldung eine E-Mail mit dem Report aus der App und dann sehe ich Fotos von den vom Patienten, wann auch die Fotos gemacht wurden und eben unsere Fragebögen, das sind diese validierten, das nennt sich ja immer so schlau, Patient Reported Outcome Measures, ja, diese Prompts, die da hinterlegt sind. Und genau, das dauert für den Patienten so eine Minute maximal pro Tag. Aber es braucht natürlich auch was, damit der Patient da drauf bleibt auf der App. Also nur Fragen beantworten bringt ihm ja nichts. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt ein großes, großes Patient Information Tool mit eingebaut. Das heißt, es kommen immer neue Artikel von uns drauf in diesen 23 Sprachen tatsächlich weltweit. Also wir müssen das immer wieder übersetzen. Und aber auch nur dank dieser Kollegen, ne, die uns da helfen. Ja, also die ChatGPT ist schön und gut, aber da braucht es schon ein bisschen Manpower.
Die Kultur, die Sprache ist ja auch überall da sehr anders und die, ja, der Slang oder wie man da einen Patienten anspricht.
Genau.
Okay, also im Endeffekt ist es so eine Art Monitoring-Tool, um Beweise zu sammeln, um eventuell eine bestimmte Biologika zu bekommen, um die Behandlung zu bekommen. Und der Arzt hat zwischen sozusagen den regulären Termin Daten und Monitoring-Daten, die er wirklich nutzen kann. Was ist eurer Erfahrung nach wichtig, um, das fragen mich so viele Leute immer, jetzt frage ich dich, um die Adhärenz zu halten, um wirklich immer wieder diese Fotos zu machen und das zu dokumentieren. Ja. Was hält sie da drin?
Also Patienten? Es ist kaum möglich, um ganz ehrlich zu sein. Ja, es ist ganz schwierig. Wir sind an einer Sache dran. Ich habe mir andere normale Apps angeschaut, zum Beispiel Duolingo, ja, diese Sprach-App. Und die haben ja dieses Award-System, man sammelt Punkte. Und meine Mutter zum Beispiel nutzt das auch und die sagt dann manchmal abends, oh nee, ich muss das jetzt noch schnell machen, ja, meinen Spanischkurs. Aha, du auch?
Ich auch, ich mache Französisch. Seit 232 Tagen oder so.
Siehst du?
Ja, und aber warum? Ich mach's genauso. Weißt du,
die sind richtig gut.
Ja, ja, aber also deine Mutter, sagt dann, die muss es abends noch machen. Ganz schön.
Weil dann, sonst weiß ich nicht, verliert sie irgendeinen Score oder.
Genau. Genau. Dann verlierst du deinen Streak oder wie das auch. Ne? Und wir machen das genauso. Meine Töchter machen das auch. Die machen beide Spanisch und ich mache Französisch. Und dann sitzen wir abends kurz vorm Schlafen. Oh, wir müssen noch schnell Duolingo machen. Und
das so ist schlau gemacht.
Und es ist schon eine Routine übergegangen. Aber ich muss gestehen, manchmal habe ich einfach auch keine Lust. Und dann mache ich wirklich so das absolute Minimum, was ich machen muss, um diesen Score zu halten. Aber ich finde, ja, das kann helfen, aber die Frage ist, kann man die Motivation von Duolingo auf eine Erkrankung übertragen? Das ist ein anderer Kontext. Ich sehe, wenn ich Französisch mache oder Spanisch, was auch immer, sehe ich mich in einem französischen Café, ein Kaffee trinken und ein Croissant essen und ich sehe mich kompetent bei einem Kellner etwas bestellen. Das ist das, was mich motiviert und ich sehe mich in diesem Land. Wenn ich mich mit Urtikaria beschäftige oder mit den ganzen Dingas, da ist das ja auch immer wieder ein Thema, erzählen mir meine Patienten auch, das ist ja immer wieder so ein Schubsen auf das, was nicht funktioniert.
Absolut,
deswegen kann man das nicht so übertragen.
Ja, ich stimme dir absolut zu. Also ich glaube, es ist fast unmöglich, da die perfekte Lösung zu finden, weil es ist natürlich auch so, einem Patienten geht's super, der ist 2 Wochen symptomfrei. Will man ihn dann jeden Tag an die Erkrankung erinnern? Ja, ich meine, das ist eher dein Bereich, aber sicherlich nicht, ja. Und da stimme ich dir ganz zu. Also wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt mal mit so einem Light Award, Reward System, ja, so ein bisschen was, um ein bisschen mehr zu motivieren. Aber ich glaube, dann gibt's auch so einen Punkt, wo man sagen muss, das ist dann einfach so, ja. Vielleicht kann man sie motivieren, ein paar Tage vor dem Arztbesuch oder sowas in die Richtung, ja. Aber dieses wirklich tägliche Mach es immer, das ist schon fast schon zu viel verlangt.
Aber trotzdem, 20.000 hast du gesagt, da habt ihr mittlerweile drin. Mhm. Das sind ja Real-World-Daten, an die wäre man vor ein paar Jahren noch überhaupt in keinster Weise rangekommen. Das ist ja hochspannend. Und siehst du da Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Nationen im Umgang, also im Handling, in der Usability oder Nutzung eurer Cruise-App?
Das tatsächlich haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Was wir vor kurzem mal geguckt haben wegen Adherence war, also generell, ne, wer bleibt länger auf der App? Das sind schon Patienten, die so ein teures Biologikum kriegen. Warum, wissen wir auch nicht. Ist es dann doch der Arzt, der gesagt hat, oh, das machen sie, weil das Medikament ist so teuer? Oder der Patient denkt selber, oh, so teuer, dann mache ich das mal lieber, was der Arzt empfohlen hat. Und tatsächlich waren es eher Männer im mittleren Alter. Ja, ich hätte eigentlich gedacht, die Frauen, aber es waren tatsächlich die Männer. War auch statistisch signifikant. Ja. Was man da jetzt rauszieht, ist, muss man mal gucken. Aber das haben wir gesehen.
Ja, hochspannend. Also besonders die kulturellen Unterschiede, die da mit reinspielen, ja. Was ist der Plan weiter von dieser App?
Bleib erst mal also da. Letztendlich ist der Plan ganz klar, das soll in jedem Land verfügbar sein, ja, für immer kostenlos in den Sprachen. Wir haben auch in jedem Land, wo wir gelauncht sind, nur die Medikamente in der App, die es dort gibt, mit Markennamen, weil das ist immer das, was der Patient weiß. Der kennt nicht den Wirkstoff, der kennt den Markennamen. Und Genau, und dann, wenn es überall verfügbar ist, muss die App immer wieder verbessert werden. Genau, was wir jetzt gesagt haben mit Award-Reward-System. Und dann ist es jetzt
das
zum
machst
ersten
du,
Mal.
Das macht ihr?
Das machen wir, genau.
Ja.
Und dann ist es zum ersten Mal interessant, wirklich jetzt tiefer in die Daten zu schauen. Ja, das sowas hatten wir vorher noch nicht. Ja, in Realtime weltweit diese Daten. Wir haben uns vor kurzem mal einfach eine neue Frage hinzugefügt. Wir haben uns gedacht, das ist immer viel verlangt, dass Patient jeden Tag Fragen ausfüllt. Aber was ist, wenn er auf seiner Apple Watch einfach nur einmal so sliden muss, ne, diese 0 bis 100, diese visuelle Analogskala, wie es ihm geht mit der Urtikaria? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, sowas muss man aber auch validieren und haben es aber mal in die App getan, weil wir natürlich dann auf einmal 20.000 Nutzer haben, die das mal eben ausfüllen und man es korrelieren kann mit den anderen Patient-Reported Outcome Measures. Und das hat super funktioniert. Patienten, klar, wenn es da drin ist, machen sie es auch mal eben. Einmal rübersliden.
Einmal so, okay.
Genau. Und dann haben wir geguckt und es hat super korreliert mit den anderen Prompts. Ja, also haben wir gesagt, hey, da haben wir wieder so ein Tool, ne? Und
cool.
Das ging in wenigen kürzester Zeit. Genau. Also das ist der Plan. Letztes Jahr war es, dass wir launchen in so vielen Ländern. Das letzte Land, wo wir gelauncht sind, war Nordmazedonien. Habe ich auch nie gedacht, dass ich da mal eine App launchen werde. Aber wir haben es gemacht und da gibt es nämlich zwei ganz motivierte, ganz tolle Kolleginnen, die das unbedingt haben wollten. Und genau, und dieses Jahr haben wir gesagt, ist Jahr der Daten. Fokus auf die Daten.
Ja, klar. Oh Gott, wie viele Leute arbeiten im Team an dieser App? Das klingt ganz schön intensiv.
Wenige? Also wir haben, letztendlich läuft alles über, wir haben eine Non-For-Profit-Organisation, die nennt sich UCARE, Urticaria Centers of Reference and Excellence. Das ist ein Netzwerk, wo Urticaria-Expertenzentren weltweit bekommen so ein Audit, bekommen dann eben sozusagen den Stempel, dass sie Urticaria-Expertenzentren sind. Und unter dem läuft das Ganze. Da haben wir einen Kollegen von denen, der aber das auch nicht Fulltime macht. Ich mache sozusagen die ärztliche Leitung, eine Projektmanagerin im Team. Genau. Und noch zwei Kolleginnen, die immer wieder ein bisschen mithelfen, aber keiner von uns macht das Fulltime tatsächlich. Aber es ist dieses Netzwerk, wo alle einfach motiviert sind, was machen wollen. Aber im Hintergrund haben wir auch eine Softwarefirma, die dafür zuständig ist, wo werden die Daten in Europa gespeichert. Ja, okay. Weil das, was Server angeht, das kann man nicht selber machen, ja.
Nee,
und das
klar.
Machen die. Die kennen sich damit super aus. Die machen auch andere Gesundheits-Apps für große Firmen. Und genau, mit denen arbeiten wir seit unserem Launch Anfang 22 zusammen. Und das funktioniert.
Klasse. Wenn jetzt hier eine Kollegin und Kollege das hört, vielleicht aus einem ganz anderen Fachgebiet, aber so, dass sozusagen 1:1 Blueprint-artig übersetzen kann, will, möchte.
Unbedingt.
Was sind so, ich weiß, das ist eine große Frage, was sind so die drei wichtigsten Dinge, auf die derjenige am Anfang achten sollte? Also was ist total wichtig? Und vielleicht, was würdest du heutzutage anders machen?
Ja, also tatsächlich ist es, man denkt in Deutschland immer, man muss bei so einer App ein Medizinprodukt werden und muss eine DIGA werden, ja, aber das ist auf keinen Fall so, ja, also man kann auch einfach so als Lifestyle-App, das sind wir nämlich, wir sind kein Medizinprodukt, starten, das ist viel leichter, man braucht viel weniger Geld, ja, und eine DIGA, das ist eine Option, um Geld zu verdienen, weil die Krankenkasse dann eben die App dem App-Betreiber zahlt, aber man sieht auch, kennen vielleicht ein paar der Hörer die Flo-App, das ist diese Menstruations-Tracking-App aus dem USA, ist mittlerweile ein Unicorn, übrigens nur von Männern gegründet, also hat eine Milliardenbewertung.
Wahnsinn.
Und ist kein Medizinprodukt, der ist auch nur eine Lifestyle-App und auch nur ein Tracker. Einfach super schlau und super gut gemacht, muss man den Jungs lassen. Und wenn man sowas Blueprint wie wir machen will, es muss nicht immer ein Medizinprodukt sein, Nummer eins, nicht zu viel Angst vorm Datenschutz haben, das ist ein großes Thema, ein wichtiges Gut, aber kriegt man hin, ja, trotzdem aufgrund der Mediziner, also Daten von unseren Patienten und des Server, wo lagert man, ist es trotzdem recht teuer, sowas zu machen, ja. Also wir beide können jetzt einfach online irgendeine App entwickeln mit Hilfe von ChatGPT. Alles easy, alles günstig, aber nicht, wenn man Patientendaten hat. Und da braucht man einen Partner. Und da muss man ein bisschen gucken. Ja, öffentliche Förderung oder man arbeitet doch mit Pharma zusammen. Das machen wir tatsächlich bei der Cruise-App, die uns da unterstützen. Und genau, da muss man ein bisschen offen sein, aber dann funktioniert das auch.
Was hast du dazu gelernt, wo du nie gedacht hättest, dass du dich da mal mit beschäftigst?
Wir sind auch in den USA gelauncht und ich hätte nie gedacht, dass ich über AGBs und Datenschutzerklärungen für die USA mit US-Anwälten tagelang, stundenweise lese. Und genau, das war sicherlich einer der größten, schwierigsten Momente.
Ja, Chapeau, Chapeau. Und man muss noch sagen, du arbeitest noch 100% klinisch. Also,
absolut.
Dein Tag hat auch wahrscheinlich 48 Stunden und mehr. Also, und ich finde es aber toll, dass du da so unfassbar über den Tellerrand schaust und das machst. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften braucht ein Kollege oder Kollegin? Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen indirekt gesagt, der sagt, Mensch, digitale Medizin finde ich total spannend. Zumal ich aber auch sowieso glaube, dass überhaupt auch die ganze Forschung in Zukunft sich ganz schön doll aufgrund der ganzen Datenverfügbarkeiten verändern wird. Was ist wichtig, wenn man sagt, man möchte diesen Pfad noch mehr verfolgen?
Also ich glaube, wenn man das forschungstechnisch machen will, dann gibt es so viele Kollegen schon in jedem Fachbereich in Deutschland, die das schon machen, wo man einfach mal anfragen kann. Ja, also ich bin auch total offen. Also wenn jemand zuhört und sagt, er will da ein bisschen was machen, mitlernen, ja, einfach bei mir Bescheid geben. Bei uns davon immer in den Teammeetings dabei sein. Und man muss sich einfach ein bisschen trauen. Es gibt natürlich noch Kollegen, die gerade Chefs, die sagen, auch digitale Medizin, nee, das ist ja nichts Handfestes, ja, da muss man ein bisschen sich dagegen stellen. Das ist richtig cool und wir haben zum Beispiel diese Woche Deutsche Dermatologische Gesellschaft trifft sich in Berlin und da haben wir am besten Tag, am Freitag, eine große Session, ja, wo es nur darum geht, also das ist schon wirklich, wirklich gut und dann muss man aber auch, man muss schon ein bisschen der sich einfach trauen Typ sein. Das ist einfach so. Man geht immer Risiken ein, auch mit der App und so weiter. Ich hatte da immer schon ein bisschen das Gefühl, mit einem Fuß im Gefängnis zu stehen. Aber ist Teil davon. Und am Ende des Tages ist das Schönste, wenn man sagt, man hat Patienten, die sich darüber gefreut haben oder die auch in die Sprechstunde kommen, die man selber noch nicht gesehen hat. Die haben irgendwie anders über die App erfahren. Und da kommen die und sagen, und ich sage, ja, hier, füllen Sie mal auf diesen Patient Reported Outcome Measure Bogen aus. Ja. Und dann sagen sie, nee, das habe ich doch längst schon gemacht, Frau Doktor. Schauen Sie mal, hier in dieser App. Ja. Und dann hat man diese App mitentwickelt. Also das ist schon richtig schön.
Das glaube ich. Gibt es noch zum Ende einen Punkt oder einen Gedanken, den ich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre dir noch wichtig, hier mitzuteilen? Egal in welche Richtung, also sei es in Richtung Krankenkassen, die mit euch Selektivverträge machen dürfen sollen über Hello Professor oder bei der Cruise-App Unterstützung brauchen oder in anderer Weise.
Ja, danke erstmal dafür. Ja, also wir würden uns mit Hello Professor absolut freuen, wenn die eine oder andere Krankenkasse sagt, sie haben da jetzt mal Lust auf so ein innovatives Projekt mit einer, mit Patienten mit einer chronischen Erkrankung. Wir sind da total offen, verschiedene Arten zusammenzuarbeiten. Also da freue ich mich. Wir haben mit vielen Kollegen schon geredet. Das Problem war immer, das gab's noch nicht. Ja, Apps gibt's, das verstehen die Kassen, aber eine digitale Schulung gab's noch nicht. Es gibt Offline-Patientenschulungen, aber digital. Mhm. Und wenn da die eine oder andere Krankenkasse sagt, ach nee, wir sind aber die innovativsten, wir machen die erste digitale Patientenschulung, dann würde ich mich total freuen. Und ansonsten an die Kollegen oder auch vielleicht Patienten, die zuhören, einfach immer Patienten auch sagen, dass man offen sein muss für so digitale Produkte. Also ich habe jetzt schon Patienten, die bei der E-Akte sagen, ach nee, das ist ihnen jetzt schon zu kompliziert. Und ja, da muss man hinterher sein und ihnen das erklären. Und ich weiß, das dauert noch ein paar Minuten länger in der Sprechstunde. Aber da sage ich immer, wenn man sich die jetzt nimmt, dann sparen wir irgendwann oder profitieren irgendwann wirklich total davon. Und also Lust auf Digitales zu machen, auch bei den Patienten, bei denen, die das dann nutzen müssen oder können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn mein natürlich neuer Social-Media-Kanal Allergie.talk gefolgt wird. Ich bin, wie gesagt, Neuling in dem Bereich, aber man muss es halt mal ausprobiert haben.
Ich bin mir sicher, du bist da super hin. Da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, sehr, sehr schön. Letzte Frage. Wenn du, die hätte ich mir überlegt, fand ich ganz schön, wenn du einen Tag lang etwas im Gesundheitssystem verändern würden könntest, was würdest du tun?
Ja, das gibt es natürlich immer vieles. Was würde ich tun? Also Ich glaube, ein Punkt ist erstmal ganz wichtig, weil viele sehen ja immer vieles ganz negativ. Und ich glaube, man muss auch einmal sagen, wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Ja, vieles funktioniert gut. Eine Kollegin von mir, nicht eine Kollegin, eine Freundin von mir, die hatte gerade nämlich Notfall, da hat sie eine Mitarbeiterin, ging schlecht, wollte sie zur Klinik fahren. Das ist dann so lebensbedrohlich geworden. Da war die irgendwo auf der Autobahn. Sie meinte, in 4 Minuten, sie hatte noch sowas noch nie, war der Krankenwagen da und sie war so begeistert, ne, davon, wie gut es funktioniert. Was wünsche ich mir? Doch tatsächlich eine Sache hat gar nichts mit digitaler Medizin zu tun, und das ist, dass wir unsere Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen brauchen, ja, dass wir mehr Pflegerinnen wieder haben. Das ist wirklich ein absolut harter Job, der so unterbezahlt ist, ja, für das, was die Kollegen da machen. Und wenn man da nicht irgendeine Lösung schafft, sei es sie zu verbeamten oder irgendwas in dem Bereich, ich glaube, das wäre das, was ich ändern würde.
Toll, ganz wichtiger Punkt, und danke, dass du das hier nochmal so betonst. Das kann man nicht oft genug sagen. Und wenn wir das nicht ändern, wird es noch ganz bitter werden in Zukunft. Ja. Liebe Sophia, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich bin mir sicher, ihr werdet mit Helle Professor und Cruise weiterhin sehr erfolgreich sein. Ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird. Und ich werde dich natürlich beobachten in deinen Influencer-Tätigkeiten und machst du es in Deutsch oder Englisch?
In Deutsch, tatsächlich.
In Deutsch, okay. Wie viele, ja, was du dort in die Welt bringen wirst, damit auch noch mehr, gute Information, medizinische Information wirklich auch in die sozialen Medien kommt und wir da auch einen Unterschied machen können. Alles Gute auf deinen Weg und bis bald.
Vielen Dank, Alexander.
Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei warst. Das war Docs Digital mit dem Blick auf zwei digitale Anwendungen, die zeigen, dass Patientenaufklärung und digitale Selbstbeobachtung fundiert, praxistauglich und international wirksam umzusetzen sind, wenn das medizinische Wissen wirklich konsequent in diese digitalen Tools einfließt. Und wenn du ihr auch ein digitales Produkt oder Projekt habt im Gesundheitswesen, gerade entwickelt und sagt, das könnte den Patientinnen und Patienten und den ärztlichen Kollegen und Kollegen helfen, dann schreib mir gerne unter info@docsdigital.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Und vielleicht seid ihr ja mal früher oder später hier Gast in dem Videocast oder Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Ja, und mein letzter Satz, wie immer, wo immer du auch bist, wünsche ich dir alles Gute und bis bald, Alexandra.